Ich werde hinführend zur Predigt einen Abschnitt lesen aus dem ersten Timotheusbrief und dann geht's gleich im zweiten weiter, nämlich aus dem ersten Timotheusbrief Kapitel 6 ab Vers 3 bis Vers 16. Ziemlich am Ende eurer Bibel. 1. Timotheus 6, Vers 3. Wenn jemand von uns den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus nichts wissen will und sich nicht an die Lehre hält, die einer liebevollen Ehrfurcht vor Gott entspricht, dann ist er von Hochmut verblendet und weiß überhaupt nichts. Er hat einen krankhaften Hang zu Streitfragen und Wortgefechten. Das aber führt nur zu Neid und Streit und Beleidigung, zu bösen Verdächtigungen und endlosen Auseinandersetzungen. Das Denken solcher Menschen ist so verdorben, dass sie von der Wahrheit abgekommen sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel, sich zu bereichern. Freilich ist die Ehrfurcht vor Gott ein großer Gewinn, aber nur, wenn sie mit persönlicher Genügsamkeit verbunden ist. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer unbedingt reich werden will, wird sich in einem Netz von Versuchungen verfangen und allen möglichen unsinnigen und schädlichen Wünschen erliegen, die einen Menschen zugrunde richten und ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Aber du, als Mann Gottes, flieh vor alledem. Strebe dagegen nach Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat, für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Vor dem Gott, von dem alles Leben kommt, und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das klare Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf, erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Wann das geschieht, wird bestimmen, der in sich vollkommene und alleinige Herrscher, der König aller Könige und Herr aller Herren, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und ein unzugängliches Licht bewohnt, den kein Mensch je gesehen hat und kein Mensch jemals sehen kann. Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Wir hören jetzt auf die Predigt.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Wenn du noch nicht so lange dabei bist oder ganz neu, wollte ich nur kurz erwähnen, wir sind gerade in der Predigtreihe durch den zweiten Timotheusbrief. Und ich finde es immer ganz nett, was so eine KI anstellen kann. Im Prinzip drückt dieses Bild genau das aus, worum es geht, dass Paulus im Gefängnis, schon ziemlich alt und abgemagert und krank, jetzt alles, was er weiß, alles, was ihm wichtig geworden ist, an die nächste Generation weitergibt, an den Timotheus. Und darum geht es in dem zweiten Timotheusbrief. Wir haben jetzt gerade aus dem ersten gehört. Anscheinend hatte Timotheus so viel Stress in der Gemeinde, so viel Widerstand, dass Paulus nochmal schreiben musste, um ihn zu stärken, um ihm Mut zu machen. Und da sind wir gerade. Ich habe versucht, den ganzen Timotheusbrief in vier Abschnitte einzuteilen. Da hätten wir zum einen, am Anfang habe ich es genannt, entfesselt leiden. Ja, Paulus erklärt von seiner Gefangenschaft, dass er gefangen ist, aber das Wort Gottes, das kann nicht gefesselt werden. Und leider ist es so, als Nachfolger von Jesus wird man leiden müssen. Als zweites habe ich, im zweiten Kapitel habe ich es mal genannt, Unsinn vermeiden. Darum wird es auch heute ein bisschen gehen, dass sich in der Gemeinde ganz viele verschiedene Meinungen rauskristallisiert haben. Leute haben gestritten und sich auseinandergesetzt. Es gab Zwist und Paulus ermahnt den Timotheus, flieh von all diesen Wortgefechten, von all dieser Rauferei. Im dritten Kapitel geht es dann eher so darum, dass Paulus den Timotheus wieder ermutigt, bleib treu, bleib dran, mach das, was ich dir gesagt habe, bleib dran und lass dich nicht runterkriegen, auch wenn du noch jung bist. Und ganz zum Schluss, ich habe es mal genannt, mutig verreisen, da geht es noch darum, dass Paulus sagt, wir wollen das Evangelium in alle Lande bringen, sei mutig, wenn du dorthin gehst, dann grüß den hier, wenn du dorthin gehst, dann grüß den hier. Also im Prinzip ist der zweite Timotheus eben dieses Vermächtnis, was Paulus an Timotheus weitergibt. Und das Tolle an diesem Brief finde ich, vielleicht kennt ihr das, wenn man manchmal so die Briefe liest, dann ist es oft sehr trocken, ja, und dann sind da so lange Sätze und dann muss man immer dem Argument folgen und irgendwie weiß man am Ende gar nicht mehr, was man am Anfang gelesen hat. Und beim zweiten Timotheus finde ich es halt so cool, dass er auch so eindrucksvolle Bilder gebraucht. Wir haben davon gehört, dass als Christ wird man als Soldat bezeichnet oder als Sportler oder als ein Landwirt, ja, der sich wirklich anstrengen muss nach den richtigen Kampfregeln, nach den richtigen Gezeiten und wie man halt alles richtig macht, zu arbeiten, damit am Ende gute Frucht rauskommt. An einer anderen Stelle, da werden die Leute in der Gemeinde, die als Irrlehrer bezeichnet werden, die vergleicht Paulus mit einem Krebsgeschwür. Ja, wörtlich steht da Gangrän, also Art, die sind wie Dekubitus, der sich ausbreitet am Leib Gottes. Und die sollen vermieden werden. Letztes Mal hatten wir auch dieses Bild, dass Menschen wie Gefäße beschrieben werden. Da gibt es manche, das sind edle Gefäße, aus denen trinkt man dann einen teuren Wein. Und dann gibt es halt den Nachttopf, der für anderes gedacht ist. Und Paulus ermutigt Timotheus, sei jemand, der sich gereinigt hat, ein Gefäß für guten Gebrauch. Und deswegen finde ich den Timotheusbrief so cool. Und auch heute werden wir sehr herausgefordert werden von dem, was wir lesen. Ich lese mal vor aus 2. Timotheus, Kapitel 2, 22. Also 2, 2, 2, 2. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 22. Und ihr werdet gleich merken, das klingt so ähnlich wie den Text, den Timon gerade vorgelesen hat. Da lesen wir. Fliehe vor den Begierden der Jugend. Strebe unermüdlich nach Gerechtigkeit, nach Glauben, Liebe und Frieden, zusammen mit all denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Lass dich nicht auf törichte und unsinnige Auseinandersetzungen ein. Du weißt, dass sie nur zu Streit führen. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern zu allen freundlich sein. Ein geschickter und geduldiger Lehrer. Der auch die mit Güte zurechtweist, die sich hartnäckig widersetzen. Vielleicht schenkt Gott ihnen dann die Umkehr, damit sie die Wahrheit erkennen. Um wieder zur Besinnung zu kommen und aus dem Netz des Teufels befreit zu werden, der sie eingefangen und sich gefügig gemacht hat. Ich bete noch zum Anfang. Vater im Himmel, danke, dass wir hier sein können und ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, das Wort, das du inspiriert hast, auch in unseren Herzen wirklich Frucht bringen lässt, dass wir herausgefordert werden, zu fliehen, wo wir fliehen sollen, zu streben, wo wir streben sollen und ja, ein Diener des Herrn, als Diener des Herrn leben sollen in einer Welt, die nicht dienen will, sondern herrschen will. Herr Jesus, sei du gerade auch heute uns bewusst, dass du der König über alle Könige bist. Amen. Ich habe heute 5 Punkte dabei und der erste, der nennt sich Fliehen. Am Anfang steht hier, fliehe vor den Begierden der Jugend. Und wenn man das Wort Begierde hört, dann denkt man vielleicht oft eher so an sexuelle Begierde und Leidenschaft. Und das ist teilweise auch in der Bibel damit gemeint. Aber hier geht es nicht so sehr darum, um diese Art von Begierden, sondern wir haben es auch schon gelesen in der Textlesung und auch im Text, dass ständig Leute am Streiten waren. Leute wollten Recht haben, Leute wollten ihre Argumente austauschen und es gab einfach keinen Frieden. Jeder wollte der sein, der Recht hat. Und da lesen wir in Vers 23, die Törichten und Unnützen fragen weise zurecht, du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Also ich glaube, hier in diesem Abschnitt geht es um diese Begierden des Recht haben wollens, streiten zu wollen, sein Ding durchzuziehen. Und man kann es nämlich auch, wenn wir jetzt nämlich das in Vergleich zu setzen, wie ein Knecht des Herrn sein soll, auch gut zusammenfassen. Ich habe es mal so genannt. Die Begierden, die hier gemeint sind, sind, dass man streiten will ständig, dass man nicht belehrbar ist, dass man ungeduldig ist und jähzornig ist. Weil zum Timotheus sagt Paulus, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Ja? Er soll freundlich sein. Er soll geschickt und geduldig sein und mit Güte zurechtweisen, die hartnäckig sind. Im Umkehrschluss müssen wir also vorstellen, die Leute, die dort in der Gemeinde waren, die waren wahrscheinlich so ein bisschen jüngere Leute und die waren ständig am Streiten, die waren ungeduldig, die haben sich nicht belehren lassen. Und das sind diese Begierden der Jugend, vor denen Timotheus fliehen soll. In der Lesung hatten wir noch eine andere Begierden, da ging es zum Beispiel um die Gier nach Geld, die ins Verderben führt. Aber hier geht es konkret einfach darum, dass Leute ständig am Streiten waren und ihr Ding durchdrücken wollen, selber Bedeutung haben wollten. Und da, in dem Kontext, sagt jetzt der Timotheus, fliehen, hau ab davon. Was jetzt damit nicht gemeint ist, wenn wir jetzt an uns denken, dass man irgendwie jetzt aus der Welt fliehen sollte. Ja, wir ziehen aus München raus auf irgendeine Insel und machen da unseren eigenen kleinen FEG-Staat auf. Jesus hat gesagt, als er gebetet hat, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Und es ist tatsächlich so, dass vielleicht auch gerade unter konservativen Christen, dass man oft dazu geneigt ist, sich zurückzuziehen, sich rauszuziehen. Ich komme aus einer Bewegung ursprünglich, die nennen sich die Mennoniten. Und die wurden auch während der Reformation schon verfolgt und sind dann abgehauen und auch durch die Jahrhunderte durch immer verfolgt worden oder umgewandert. Und teilweise hat man dann seine eigenen Kolonien gemacht, ja, weil man wollte sich irgendwie von der Welt abschotten. Ja. Und das einerseits macht es ja Sinn, dass man sagt, ich möchte nicht mit dem Bösen zu tun haben. Aber das Problem ist, das Böse ist ja nicht nur da draußen, sondern das ist ja auch hier drin. Das heißt, egal, wo ich mich mit meiner Mannschaft hin verpflanze, das Böse kommt mit. Und deswegen betet Jesus eben, bewahre sie vor dem Bösen. Wie ist es jetzt mit den Begierden? Ich finde es ganz interessant, wenn ich Predigt vorbereite, oft passieren im Vorfeld Sachen, wo ich mir dann denke, also das hätte ich mir auch nicht besser planen können. Jetzt gerade für diesen Text, ich hatte letzte Woche eine Fortbildung zur sogenannten gewaltfreien Kommunikation. Und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut jetzt zu der Predigt. Worum geht es in der gewaltfreien Kommunikation? Es geht darum, dass wenn man miteinander redet, dass man nicht gleich wertet. Ja? Dass man jemanden so ansieht, ach, der ist bestimmt so und dann darauf auf ihn eindrischt mit seinen Worten. Sondern dass man auch überlegt, wenn jetzt Konflikte oder Zwist entsteht beim Streiten, da steht immer irgendein Bedürfnis dahinter, was nicht erfüllt ist. Und einerseits klingt es ganz gut. Ja, okay, wir sollten ein bisschen aufpassen. Worum geht es mir wirklich? Was ist in meinem Herz? Ich meine, das, was die gewaltfreie Kommunikation sagt, das hat Jesus schon gesagt. Ja, was im Herzen ist, das kommt irgendwann mal raus. Ja, es ist nichts Neues. Und deswegen ist es gut zu überlegen, okay, wo tue ich anderen Gewalt an mit meinen Worten? Das Problem ist, dass, wenn ich mir überlege, okay, was sind denn meine Bedürfnisse? Wo sind meine Bedürfnisse unerfüllt? Da kommt dann auf dieses Menschliche rein. Ihr kennt vielleicht diese Pyramide, das ist die sogenannte Bedürfnispyramide und keine Angst, ich will hier jetzt keinen Psychologiekurs geben, aber wir haben es anscheinend so mit Pyramiden. Es gibt die Bevölkerungspyramide, die Ernährungspyramide und hier haben wir die Bedürfnispyramide. Ja? Und die sagt im Prinzip, dass wir im Grunde erstmal unsere Grundbedürfnisse erfüllt haben müssen. Ja? Essen, schlafen, trinken. Ja? Weitere Bedürfnisse sind Bedürfnis nach Sicherheit. Wir wollen uns nicht ständig umschauen wollen, ob unser Leben in Gefahr ist. Ja? Dann ein weiteres höheres Bedürfnis ist das Bedürfnis nach sozialem Netzwerk, Beziehungen, Freundschaften, Liebe. Und dann geht es ein Level hoch, das Bedürfnis nach Anerkennung, ja? Nach Macht, nach, dass man sich bedeutend fühlt. Und dann ganz oben ist die Selbstverwirklichung, ja? Dass ich das machen kann, wozu ich wirklich Bock habe. Ja? Im besten Fall habe ich ganz viel Zeit, mein Hobby zum Beruf zu machen sogar. Das ist die Bedürfnispyramide. Und im Prinzip sagt es aus, ich muss erst meine Bedürfnisse erfüllen, bevor ich mich an die Bedürfnisse anderer ranmache. Ja? Ich muss erst selbst überlegen, wo fehlt es bei mir, damit ich mich selbst erfüllen kann und dann gewaltfrei kommunizieren kann oder handeln kann. Und das ist halt das, wo wir als Christen sagen würden, hä, das geht ein bisschen zu weit. Weil das war ja genau das, was bei Timotheus in der Gemeinde falsch lief. Jeder dachte, er hat recht, er muss recht haben, er muss sein Ding durchziehen. Ja? In christlichen Kreisen kann es auch oft passieren, dass Gott zu jemandem wird, der einfach nur da ist, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und deswegen hat Paulus ja geschrieben an den Timotheus: Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Ja? Die, die reich werden wollen, die fallen in Versuchung. Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Nicht das Geld, sondern die Gier nach Geld, das Bedürfnis nach Geld. Das Problem ist, bei dieser Bedürfnispyramide und auch in der gewaltfreien Kommunikation ist die Grundprämisse, dass wir Menschen gut sind, ja? Und wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, wir müssen uns nur mehr anstrengen. Ja, wir brauchen ein bisschen Schulung und dann klappt es schon. Ja, man sagt ja auch, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das Problem ist halt aber, dass leider unsere Bedürfnisse eben zu Begierden mutieren, sage ich mal. Ja. Deswegen kann Paulus sagen, ja, diese Wortgefechte, die arten aus wie der Krebs. Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge, sondern vielleicht eher maßlos bei allen Dingen. Und deswegen sagt Paulus zum Timotheus, lass, halt dich fern von diesem ungeistlichen Geschwätz. Lass dich nicht auf diese törichten und unsinnigen Auseinandersetzungen ein. Du weißt, dass sie nur Streit hervorbringen. Fliehe den Begierden. Aber Paulus ist es wichtig, auch einen Gegenpol darzubieten. In der Elberfelder wird es besonders deutlich, da steht nämlich wörtlich, den Begierden fliehe und dann strebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden. Wobei Streben eigentlich zu schwach ist. Da steht Verfolgen. Ja, das gleiche Wort, was für Christenverfolgung genannt wurde. Das ist hier genommen, denn wir sollen wirklich aktiv etwas nachjagen. Und Paulus schreibt hier von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden. Danach sollen wir jagen. Gerechtigkeit meint hier jetzt nicht unbedingt so dieses, dass Gott mich gerecht spricht am Kreuz. Das ist auch eine Art von Gerechtigkeit. Hier geht es eher um eine Art, ich sag mal, Rechtschaffenheit. Ein Leben nicht um Recht haben zu wollen, sondern um Gottes Willen nach Gerechtigkeit, nach Recht schaffen zu wollen, nach seinem Willen zu leben. Glauben, das hatten wir auch schon im Kontext unserer Predigtreihe, ist, Glaube heißt Vertrauen. Ja, Glaube heißt nicht blind ins Blaue laufen, sondern Vertrauen, dass Gott gut ist, dass er mich liebt und dass er mir vergeben will. Die Liebe ist hier zunächst nicht ein Gefühl, sondern eine Einstellung des Dienens. So wie Gott mich geliebt hat, möchte ich den anderen lieben. Weil in der Psychologie heißt es immer, ich muss mich erst selbst lieben, bevor ich andere lieben kann. Das steht nicht in der Bibel. Die Liebe, die Gott uns schenkt, das ist die Liebe, die überhaupt fähig ist, andere wirklich zu lieben. Und dann haben wir hier den Frieden, diese Welt, diese heile Welt, von der wir immer träumen, die wirklich Realität werden zu lassen. Dass meine Beziehungen geprägt sind von Frieden, von Ordnung und nicht von Streit. Der Hebräer schreibt es auch so, jagt dem Frieden nach mit allen und jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. So wichtig da nachzujagen. Aber wenn man das so liest, vielleicht kennst du das bei dir, ja, bei mir, da fehlt es noch weit, ja. Vielleicht habt ihr gerade im Auto her Streit gehabt, ja. Wie soll das klingen, wie soll es bei mir funktionieren? Ich bin schon so lange Christ und die Entwicklung in meinem Leben, die Heiligung, die passiert so schleppend. Was kann man da machen? Gut, dass unser Satz noch nicht zu Ende ist, weil wir lesen nämlich dann, was sollen wir tun? Wir sollen jagen mit allen, die den Herrn anrufen, mit reinem Herzen. Das ist keine Einzelaktion, sondern das ist eine Gruppendynamik. Das sollen wir zusammen machen, als Gemeinschaft der Gläubigen. Die den Herrn anrufen, das war eine typische Bezeichnung im Alten Testament für das Volk Israel, das Gottesvolk, was nur den einen einzigen Gott angebetet und angerufen hat. Und mit diesem reinen Herzen, da spielt Paulus wieder an auf diese reinen Gefäße von davor. Ja? Die wirklich nach Vergebung sich sehnen und sich reinigen durch Gottes Vergebung. Die mit denen zusammen sollen wir das tun, das Fliehen und das Jagen. Und jetzt habe ich mal drei konkrete Sachen, die auch wir schon im Timotheusbrief gelesen haben, die du tun kannst, um Punkt 3 und Punkt 1 und Punkt 2 zusammen zu erledigen. Dass wir nämlich in Gemeinschaft miteinander den Begierden fliehen und der Gerechtigkeit nachlaufen. Das erste ist, da lesen wir zum Beispiel im ersten Kapitel, schreibt Paulus an Timotheus, erwecke die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Also da war ein erfahrener Christ, der hat für einen jüngeren Christ gebetet, der hat ihm die Hand aufgelegt, hat für ihn gebetet, dass das, was Gott in ihm hineingepflanzt hat, dass das rauskommt. Deswegen ist das Beten so wichtig, füreinander beten. Und es ist jetzt hier kein magischer Prozess, dass wenn ich die Hand auflege, dann sprühen da irgendwelche Energien auf den Nächsten. Es drückt aber aus diese Zusammengehörigkeit, diese Nähe, die wir haben sollten als Christen. Und dass Gott das, und das ist anscheinend wirklich so, im Timotheus wird davon dreimal gesprochen, dass jemand die Hand auflegt zum Gebet, um jemanden auszurüsten für das Werk. Deswegen ist das Gebet so wichtig füreinander. Das Zweite, da lesen wir zum Beispiel in 2. Timotheus 1, Vers 13, schreibt Paulus wieder, halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast. Also Paulus schreibt sich hier selbst als Vorbild vor. Hast du ein Vorbild, mit dem du im Austausch gehen kannst, mit dem du reden kannst? Einer, der vielleicht in manchen Bereichen einfach schon weiter ist, ja? Wo du dir Tipps abholen kannst, wo du dir wieder überlegen kannst, okay, wie machen andere das? Wie gehen andere damit um? Hast du jemanden in der Gemeinde, der irgendwie schon ein bisschen geistlich weiter ist, der dir da helfen kann? Aber andersrum genauso. In Kapitel 2, Vers 1 steht nämlich Folgendes. Paulus schreibt, was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Also, dass das, was ich jetzt schon kapiert habe, dass ich das weitergebe. Das heißt nicht, dass ich überall alles schon jetzt gecheckt haben muss, bevor ich jemandem anderes was weitergeben kann. Jeder von uns hat Baustellen an verschiedensten Arten und bei manchen ist der Bau halt schon am Dach und bei anderen ist das Fundament halt noch nicht einmal gebaut und da kann man sich einfach einander helfen, wo man halt schon steht im Leben. Und das ist ja im Prinzip genau das Gegenteil von diesem Krebsgeschwür, ja? Da ist der Timotheus, der soll treuen Leuten was anbefehlen und die sollen wieder anderen lernen. So eine Art Zellteilung, um die Gemeinde aufzubauen. Deswegen einfach die Ermutigung an uns, wieder zu überlegen, okay, wie können wir das Netzwerk in unserer Gemeinde, wie diese Zellen, wie können wir die wieder näher zusammenbringen, dass wir füreinander beten, wenn's, und auch von mir aus mit Handauflegung, das ist nichts, was Charismatisches, das kann man auch hier machen. Oder dass ich mir jemanden suche, der in einem bestimmten Bereich vielleicht, der weiß, wie man mit Finanzen umgeht und mein Konto ist ständig leer, wie gehe ich aus christlicher Sicht damit um? Oder ich habe jetzt schon erkannt, okay, ich bin ein geduldiger Mensch, wie kann ich Leuten, die vielleicht da Schwierigkeiten haben, was weitergeben? Schließlich wird Timotheus als Knecht des Herrn bezeichnet. Ein Knecht des Herrn. Ich lese jetzt nochmal die Verse 23 und 24. Lass dich nicht auf törichte und unsinnige Auseinandersetzungen ein. Du weißt, dass sie nur zu Streit führen. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern zu allen freundlich sein, ein geschickter und geduldiger Lehrer, der auch die mit Güte zurechtweist, die sich hartnäckig widersetzen. Ein Knecht des Herrn sein, das war in der Bibel nicht unbedingt ein leichter Job. Ja, so Leute wie Mose sollten ein völlig verrücktes Volk durch die Wüste führen. Josua war der Nachfolger von Mose, wurde auch als Knecht des Herrn bezeichnet, David selber auch. Und es waren alles große Persönlichkeiten mit großen Herausforderungen, auch mit großen Sünden. Und trotzdem wurden sie als Knechte bezeichnet. Und das hier ist ja eigentlich genau das Gegenteil von der Selbstverwirklichung. Ja, Knecht sein, das ist ja fast das Gegenteil. In unserer Welt heißt es, ich muss mich erst selbst verwirklichen, um anderen helfen zu können. Aber es funktioniert nicht, weil meine Bedürfnisse werden zu Begierden und es geht dann nur noch um mich. Was Jesus sagt ist, wer ein Diener sein wird, der muss sich nicht selbst verwirklichen, der muss sich selbst veräußern. Kennen wir vielleicht nicht so das Wort, das kommt ursprünglich aus dem Philipperbrief. Da lesen wir nämlich, was es heißt, Knecht zu sein. Da schreibt Paulus Folgendes. Im Philipperbrief Kapitel 2, tolle Worte über Jesus, gerade wenn es wieder um die Wahlen geht. Philipper 2, Vers 5. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave, wie ein Knecht und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm dem Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesus und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, heute wählen oder habt ihr bestimmte Staatsdiener gewählt? Und ist halt die Frage, wie sehr da Selbstverwirklichung oder Selbstveräußerung an der Tagesordnung ist von denen, die da gewählt werden. Wahrer Dienst, der entsteht eigentlich nur, wenn ich mich selbst veräußere, so wie Jesus es getan hat. Und wir erleben ja jetzt, ich sag mal, auf einer Metaebene, auf einer großen Ebene, was es bedeutet, entweder sich selbst zu verwirklichen oder sich selbst zu veräußern. Ein Beispiel, wo ich das interessant finde, wie sich das entwickelt hat, ist die Pflege. Ich komme ja auch aus der Pflege und da war es ja so, Pflege hat angefangen, wie das Christen Nächstenliebe gezeigt haben. Ja, Krankenhäuser, das wurde von den Christen erfunden. Jesus hat Menschen geheilt, deswegen wollten seine Nachfolger das auch. Kannst du mal kurz das Mikro ausmachen? Ich muss schlürfen. Ja. Naja, zu spät. Genau. Die christliche Nächstenliebe ist eigentlich die Wurzel, warum wir ein Gesundheitssystem haben. Und wir haben die Leute gearbeitet, sie als Nonnen oder Mönche, haben Krankenhäuser aufgebaut. Pflege wurde, wie heißen die? Die heißen Krankenschwestern. Das waren Nonnen, die geholfen haben. Und für die war das kein Beruf, sondern eine Berufung. Ja, sie haben ihr ganzes Leben eigentlich veräußert. Sie haben gesagt, ich lebe nicht für mich, sondern für die Kranken. Jetzt ist es aber so, gerade am Ende des 19. Jahrhunderts ins 20. Jahrhundert, da fand ein Wandel statt in der Gesellschaft. Es hat angefangen damit, dass man nicht mehr als Familie zusammengearbeitet hat, ja, sondern dass man irgendwo hingehen musste zu arbeiten. Ja. Und die Pflege, die sonst immer daheim stattfand, wo die Mutter oder der Vater die Kinder einander gepflegt haben, das hat sich jetzt immer so, und das sehen wir ja heute, hat sich nach außen wurde outgesourced auf die Pflegekräfte, auf die professionelle Pflege. Ich bin aber der Überzeugung, dass solange wir in Deutschland Pflege zu einem Beruf immer noch machen, anstatt einer Berufung, werden wir nie das Problem lösen können. Das Problem ist, Pfleger, die ihren Beruf als Berufung leben, die machen es nicht lange. Ja? Weil wir alle wollen uns selbst verwirklichen. Wir wollen nicht pflegen. Und ich finde es immer sehr traurig, wenn ich in die einzelnen Häuser gehe und Begutachtungen mache, wenn man dann fragt, ja, haben Sie irgendwie Angehörige oder so? Ja, nee, ich bin allein hier in München. Das ist so schade. Und ich weiß, das geht uns nahe, weil es uns auch betrifft, weil wir so beschäftigt sind und es so auch von dieser Weltanschauung geprägt sind, dass ich meinen Job machen muss und deswegen meine Mutter ins Altenheim gebe. Und dann vielleicht total schlechtes Gewissen habe. Ja, weil ich eigentlich weiß, es sollte anders sein. Es sollte eigentlich so sein, dass es in der Gemeinschaft, in der Familie passiert. Aber irgendwie hat sich die Welt anders entwickelt. Weil wir uns selbst verwirklichen wollen. Und es ist keine Anschuldigung an irgendjemanden hier, den das betrifft. Sondern das ist einfach nur ein Bewusstmachen, wie sehr wir oft mitgenommen werden in dem Denken dieser Welt. Diese Selbstverwirklichung, die hat sich gerade in Deutschland im letzten Jahrhundert auch sehr viel gezeigt. Das sind immer gute Bedürfnisse, die dann metastasieren, sag ich mal, die dann mutieren. Ja? Anfang des 20. Jahrhunderts, Deutschland war unsicher. Man wollte Sicherheit, man wollte wieder irgendwie jemand sein. Ja? Es ist ja ein gutes Bedürfnis. Ich möchte mich nicht umschauen wollen ständig, ob ich in Gefahr bin. Ich möchte mein Brot und mein Wasser auf dem Tisch haben. Aber aus Sicherheit ist eine Begierde geworden, neuen Lebensraum schaffen zu müssen für das eigene Volk. Und so mussten 6 Millionen Juden vernichtet werden, um dieser Begierde nachzugehen. Etwas später gab es auch eine andere Bewegung, die von einem Bedürfnis in eine Begierde mutiert ist, der Feminismus. Etwas, was total gut ist, zu sagen, wir Menschen, wir sind alle gleich viel wert und die Frauen haben genau das gleiche Recht wie Männer, ist dahin mutiert, dass Frauen sagen, ich muss mich selbst verwirklichen, eine Familie brauche ich nicht, das hindert mich nur. Und so wie unter den NS-Männern 6 Millionen Juden umgebracht wurden, wurden seit den 70er Jahren 6 Millionen ungeborene Kinder nicht geboren. Ist das falsch zu sagen, Abtreibung ist ein Holocaust? Vielleicht meldet sich die Polizei bald bei mir, ist mir wurscht, falls es einfach so ist. Das ist die Selbstverwirklichung. Wenn Bedürfnisse zu Begierden werden. Und wir sollen als Knechte des Herrn nicht so leben. Das ist mein 5. Punkt. Wir sollen Knechte sein. Warum eigentlich? Wir sollen Diener sein, damit Gott vielleicht den Menschen zur Buße verhilft und zur Erkenntnis der Wahrheit. Und jetzt klingt es wieder so, ja, die Christen, die denken, die haben die Wahrheit und sind was Besonderes. Nein, wir waren ja selber so. Wir sind ja selber so gewesen. Wir sind Sünder und irgendwann aus seiner Gnade hat Gott uns die Augen geöffnet. Nicht, weil ich irgendwie mehr gelesen hätte oder in der richtigen Familie geboren bin, sondern weil Gott aus Gnade mir die Augen dafür geöffnet hat, dass ich mich nicht selbst verwirklichen muss, sondern dass, wenn ich mich selbst vernachlässige und mich für andere einsetze, dass dann wirklich das passiert, was Gott für mich vorhat. Und diese Erkenntnis der Wahrheit, die hat Paulus vorher im Kapitel gut zusammengefasst. Da lesen wir, es gibt nur einen Gott und nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist die Wahrheit, dass da es einen Gott gibt und es bin nicht ich. Und dass es nur einen Weg gibt zur Erlösung, zur Verwirklichung und das ist aufgrund der Gnade und der Vergebung Gottes durch Jesus Christus. Hier steht sogar, und wir haben es im allerersten Lied ja auch gesungen, was für ein Mensch. Gott ist Mensch geworden. Das heißt, er weiß, wie es dir geht. Er wurde verraten von seinen Freunden. Seine Familie hat ihn für verrückt erklärt. Er wurde verspottet. Er wurde am Ende ans Kreuz geschlagen. Einfach, weil er Liebe gezeigt hat. Also, Jesus kennt dich. Er ist dieser Vermittler zwischen uns und Gott. Und hier heißt es, er hat sich als Lösegeld hingegeben. Das heißt, wir sind irgendwie wie Geiseln, ja, entweder getrieben von unseren Begierden, aber auch da ist noch jemand anders, der seine Finger im Spiel hat. Und da geht es jetzt hier zum Schluss nämlich darüber, dass da jemand ist, der uns benebeln will. Und wir sollen aber nüchtern werden. Da lesen wir nämlich zum Schluss, damit wir wieder nüchtern werden aus den Verstrickungen des Teufels. Dass wir wieder nüchtern werden aus den Verstrickungen des Teufels und von ihm sind wir gefangen, seinen Willen zu tun. Wir sollen nüchtern werden. Ich habe es mal versucht, so zu verbildlichen. Die Menschen, das ist vielleicht die Gemeinde in Ephesus, die hat Bedürfnisse und Begierden und da ist irgendeiner, der ist der Schrippenzieher. Der hat die Finger im Spiel und der hat die Leute um den Finger gewickelt. Und in dem Zuge ist mir hier dieses Buch wieder wichtig geworden, das heißt Dienstanweisung für einen Unterteufel. Es ist ja so, im Timotheusbrief geht es darum, dass ein geistlich reiferer Mensch an einen Jüngeren was weitergibt. Das ist die Umkehrversion, wo ein Oberteufel seinem Unterteufel erklärt, wie man am besten die Menschen den schaden kann und von Gott wegbringen kann. Und vielleicht kennt ihr den Spruch, die größte Lüge, die der Teufel dem Menschen jemals hat glauben lassen, ist, dass es ihn nicht gibt. Und da finde ich es interessant, was C.S. Lewis hier an einer Stelle schreibt. Folgendes. Die Tatsache, dass die Teufel in der Vorstellung der modernen Menschen lächerliche Figuren sind, wird dir sehr nützlich sein. Sollte sich je die leiseste Vermutung über deine Existenz im Herzen deines Patienten regen, dann zeige ihm im Geist das Bild von etwas in eng anliegendem rotem Anzug. Und überzeuge ihn davon, dass, weil er an dieses Wesen nicht glauben kann, er ganz einfach nicht an deine ganze Existenz glauben kann. Also eine Taktik ist, des Teufels ist es nicht einmal, dass uns glauben zu lassen, dass es ihn nicht gibt, sondern er verharmlost sich selber. Und ich meine, das ist ja genau das, was wir zu Fasching machen. Ja, Leute ziehen sich an als Engel und als Teufel und weil dieses Albernes kann man ja nicht glauben. Aber der Teufel, der ist ja sehr subtil. Der kann zum einen den Leuten suggerieren, mich gibt's nicht, ja, oder das veralbern. Aber ihm ist es wurscht, ob zum Fasching Leute sich benebeln oder der Fasching ausfällt, weil gerade ein anderer Mord passiert ist. Der Teufel, der nimmt jede Gelegenheit, um uns von Gott zu trennen und Streit zwischen Menschen anzufachen. Ja, der arbeitet nicht nur brutal frontal, sondern auch hintenrum, um uns einzulullen und uns zu verstricken und abzulenken. Und das Interessante ist, C.S. Lewis spricht auch genau das an, was wir jetzt gesagt haben von diesen Begierden. Und da lesen wir nämlich Folgendes. Man muss ein bisschen aufpassen, weil wir reden ja immer jetzt hier von einem Teufel zum anderen. Ja? Da sagt der eine Teufel zum anderen, natürlich weiß ich, dass es auch dem Feind, und das ist in dem Fall ist es Gott gemeint, ist dem Feind daran gelegen, die Menschen von ihrem eigenen Ich zu lösen, aber in anderem Sinne. Denke stets daran, dass er diese kleine Brut wirklich liebt und einen albernen Wert auf die Persönlichkeit eines jeden von ihnen legt. Wenn er zu ihnen davon spricht, dass sie ihr selbst verlieren sollen, also sich veräußern sollen, so meint er damit nur die Preisgabe der Anmaßung ihres Eigenwillens. Ich lese das nochmal vor. Denke stets daran, dass er diese kleine Brut wirklich liebt und einen albernen Wert auf die Persönlichkeit eines jeden von ihnen legt. Wenn er zu ihnen davon spricht, dass sie ihr selbst verlieren sollen, so meint er damit nur die Preisgabe der Anmaßung ihres Eigenwillens. Haben sie dem Folge geleistet, so gibt er ihnen tatsächlich ihre volle Persönlichkeit zurück und rühmt sich, dass sie, wenn sie völlig sein Eigentum sind, mehr ihr eigenes Selbst sind als je zuvor. Gott sagt, also hier sagt der eine Teufel zum anderen, dadurch, dass Gott uns sagt, wir sollen uns entäußern, wir sollen unseren eigenen Willen abgeben, werden wir erst zu den eigentlichen Menschen, für die Gott uns vorgesehen hat. Und genau das ist es, was der Teufel nicht möchte. Ich möchte jetzt noch zum Schluss zwei Taktiken des Teufels darstellen, wie er uns versucht einzurollen. Und als Beispiel, als Hilfe habe ich hier zwei Tiere mitgebracht. Das hier ist das sogenannte Kurzschwanzwiesel. Das Kurzschwanzwiesel, das hat eine tolle Taktik, wenn es darum geht, seine Beute zu fangen. Ja? Wenn das erstmal so nicht klappt mit Nachverfolgen und so, dann hat er nämlich Folgendes vor. Er rastet einfach aus. Der macht wilde Bewegungen, macht Saltos in der Luft und da gibt es halt witzige Tiervideos davon, dass dann der Hase, der auch größer ist als das Wiesel, der guckt und ist total wie starr, wie hypnotisiert. Ja, und währenddessen, das Kurzschwanzwiesel beobachtet sein Opfer, wie es reagiert. Und während dem Ganzen kommt es immer näher. Und irgendwann zack, zack, hier, Todesbiss. Das kann uns passieren, wenn wir uns zu lange mit der Sünde beschäftigen. Wenn wir uns selbst überschätzen. Ach, dachte ich, nee, das kann ich nicht, dachte ich, das Wiesel ist so klein. Das kann mir gar nichts. Und deswegen sagt eben Paulus, fliehe so bald wie möglich. Das andere Tier, das ist kein Witz, das ist nicht das Kurzschwanzwiesel, sondern die Langschwanzkatze. Die Langschwanzkatze, die ist die beste Kletterkatze, die es so gibt. Ach ja, und was ja auch auffällt, die sehen total lieb aus. Ja? Manchmal sind Versuchungen total knuschig und knauflig. Man will sie streicheln. Aber diese Langschwanzkatze, die hat eine andere Taktik. Die ahmt nach, wenn kleine Affenbabys nach Hilfe rufen. Hat man anscheinend auch eine Studie gehabt, wo die dann irgend so ein komisches Krächzen vorgeben. Und dann kommt natürlich Mama Affe, kommt, guckt, und was ist denn da los, mein Kleines? Und zack. Und so verstellt sich auch oft der Satan. Das heißt, er ist ein Engel des Lichts oder der Vater der Lüge. Was sind denn da so für Lügen, denen wir gerne auf den Leim gehen? Zum einen denken wir oft, Gott ist zu weit weg oder er ist gar nicht da. Deswegen war es mir wichtig, auch heute diesen Vers vorzulesen, dass Gott Mensch geworden ist. Er weiß, wie es dir geht. Vielleicht gibt es auch diese Lüge, dass du denkst, meine Schuld ist zu groß. Da kann mir keiner vergeben. Oder du denkst, meine Schuld ist zu klein. Das, was ich gemacht habe, das ist doch kein großes Problem. Ich bin ja nicht wenigstens wie der Hitler. Ja, das ist immer so der Spruch. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Von keinem ist die Sünde so groß oder so klein, dass Gott nicht vergeben könnte. Ich sage es mal so, niemand ist zu links, niemand ist zu rechts, niemand ist zu weit unten in dem Schlamm seiner Sünde und niemand ist zu weit oben und denkt, er hätte alles im Griff, als dass Gott ihn nicht vergeben könnte. Aber dazu musst du Buße tun. Das ist meine Einladung an uns. Zum einen, ich fasse es nochmal zusammen, als Unsinn vermeiden, fliehe. Vielleicht kennst du Begebenheiten in deinem Leben, wo du weißt, eigentlich muss ich jetzt weg hier. Vielleicht sogar wirklich wortwörtlich aus dem Raum raus. Vielleicht bist du ein bisschen zu passiv und du merkst, okay, ich muss eigentlich wieder nachjagen. Und ich mache das am besten nicht alleine, sondern ich hole mir jemanden dazu. Wir sollen leben als Knechte des Herrn, die sich selbst veräußern. Und da sträubt sich alles in uns westlichen Menschen. Und das ist aber kein Selbstzweck, sondern damit andere Menschen auch nüchtern werden, um wieder zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Und wir sind herausgefordert in den nächsten Jahren, was auch immer politisch passiert, einer steht drüber, das ist der Herr Jesus und der hilft uns durch seinen Heiligen Geist und ich bete zum Schluss, dass er uns auch heute wieder das damit erfüllt und uns ausrüstet für die nächste Zeit. Vater im Himmel, danke, dass du über allem stehst und dass du Jesus, der Pantokrator, der Herrscher über alles, dass du das bist, aber dass du auch als Knecht auf diese Erde gekommen bist. Und wir wollen dir als nächstes wieder vertrauen, dass wenn wir uns selbst klein machen, wenn wir uns entäußern, hast du uns zugesichert, dass dann unsere wahre Erfüllung wirklich kommt, dass wir dann zu den Menschen werden, die du dir auch vorgestellt hast, als Ebenbilder von dem einen Herrn Jesus, als seine Brüder und Schwestern. Wir sind dazu vorherbestimmt, dem Erstgeborenen gleich zu werden, seinem Bild ähnlicher zu werden, wie es heißt. Danke, Herr, dass du uns da in deine Hand nimmst und dass du uns da mit deinem Geist Kraft schenkst. Schenk uns wirklich die Konsequenz zu fliehen, wo es notwendig ist, gemeinsam nachzujagen, wo du uns hinhaben willst und uns bewusst zu machen, dass noch viele Menschen deine Wahrheit erkennen müssen. Herr, schenk uns da Gnade. Amen.